This is Wall Street.
This is an opportunity for each citizen to buy a share in America.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside Wall Street, in der wir heute in die Tiefen der amerikanischen Bondmärkte blicken wollen. Die Kurse der Anleihen rauschen nämlich schon seit Monaten nach unten, was auch an den Aktienmärkten nicht spurlos vorbeigeht. Welche Rolle Großbritannien dabei spielt, warum die aktuelle Situation deutlich gefährlicher ist als der bisher schlimmste Bondmarkt-Crash und wie die Stimmungen an den Märkten abseits davon ist, all das klären wir heute in Ausgabe Nummer 13.
Big action from the Bank of England this morning. It's stepping in to buy long-term bonds in an attempt to stabilize markets. The central bank also suspending asset sales, hinting at more rate hikes as well. And here in the U.S., recession fears are on the rise ahead of inflation data this week.
Wer sich in den letzten Wochen mit den Finanzmärkten beschäftigt hat, wird um Nachrichten wie diese nicht herumgekommen sein. Die Bondmärkte, also der Ort, wo Anleihen und Rentenpapiere gehandelt werden, stehen seit geraumer Zeit massiv unter Druck. Steigende Zinsen, eine bevorstehende Rezession in den USA und der Zusammenbruch der britischen Wirtschaft haben die Wall Street in einen perfekten Sturm navigiert. Wie groß der noch werden könnte und was für Folgen das Börsengewitter hat, das versuchen wir in dieser Folge herauszufinden. Hilfe dafür bekommen wir aus den 90er Jahren, als die Bondmärkte das letzte Mal so derart unter Druck standen. Was genau da passiert ist und wieso die aktuelle Lage durchaus gefährlicher ist als die eben bis dato größten Verwerfungen, das hat unser Kollege Teddy Ostrow den Journalisten und Wirtschaftsanalysten Doug Henwood gefragt. Unsere Finanzexpertin Heike Buchter wird uns außerdem die dramatischen Entwicklungen an den britischen Finanzmärkten erklären, die das Massaker, wie es einige Experten nennen, zuletzt so richtig angefacht hat. Aber zuvor wird uns unser Wall Street-Beobachter Jens Korte wie immer ein aktuelles Update dazu geben, wie schwer die Unruhen an den Finanzmärkten aktuell sind.
Jens, hier an der Wall Street rappelt es ja schon seit einigen Monaten ziemlich gewaltig. Der September war der schlechteste Börsenmonat seit Ausbruch der Pandemie. Geht das jetzt im Oktober so weiter hier an der Wall Street?
Naja, also zumindest sind wir erstmal mit kräftigen Kursgewinnen in das vierte Quartal gestartet. Das sind ja immer diese super Statistiken, die es dann da gibt. Also ich habe gelesen, das war jetzt der drittbeste Auftakt in einen Oktober oder in das vierte Quartal seit 1930. Also von einem Tag auf den anderen sozusagen alles in bester Ordnung. Wir waren am ersten Handelstag im Oktober über 700 Punkte im Dow Jones gestiegen. Wir waren am zweiten Handelstag im Oktober im Dow Jones um über 700 Punkte gestiegen. Und das, obwohl oder weil es schwächere Wirtschaftsdaten gab. Das wurde dann zumindest mal an den Aktienmärkten quasi als positives Signal gewertet, dass eben, wenn die Wirtschaft nicht mehr ganz so toll läuft, dass die amerikanische Notenbank dann vielleicht nicht mehr ganz so aggressiv vorgeht. Aber gut, das ist jetzt einfach mal eine Momentaufnahme und ich gehe nicht davon aus, dass jetzt über Nacht sämtliche Turbulenzen verschwinden.
Du sagst es also, es wird sicherlich noch einige Monate dauern, wenn nicht sogar Jahre, bis wir die Inflation wieder im Griff haben. Was genau sorgt denn aktuell in der Wirtschaft für Druck? Es gab anscheinend jetzt einige schlechtere Wirtschaftsdaten als erhofft.
Genau, es gab ein paar schlechtere Wirtschaftsdaten, zum Beispiel aus dem verarbeitenden Gewerbe. Da gab es die schwächste Entwicklung im Prinzip seit 2 Jahren. Dann auch vom Arbeitsmarkt, die sogenannten Job Openings, also eben die neu geschaffenen Stellen, die verfügbaren Stellen sind um rund 1 Million Jobs jetzt im August gefallen. Also das könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass eben der amerikanische Arbeitsmarkt nicht mehr ganz so heiß läuft. Und wie gesagt, die Aktienmärkte zumindest, die haben positiv auf diese Zahlen reagiert.
Aber nicht nur die Aktienmärkte stehen ja aktuell im Fokus, sondern auch die Bondmärkte. Die Kurse fallen seit Wochen, die Renditen steigen immer weiter nach oben. Vielleicht kannst du uns das einmal kurz zusammenfassen, einen Überblick über die letzten Wochen. Was bewegt denn da die Anleger aktuell so?
Naja, ich meine, das ist letztendlich das große Drama eigentlich. Also ich will nicht sagen, dass Aktienmärkte nicht wichtig sind, aber wenn man wissen will, was wirklich in der Wirtschaft abläuft oder was die Märkte auch letztendlich antizipieren, sind die Bondmärkte da viel aussagefähiger als die Aktienmärkte. Ich meine, deshalb machen wir auch auch diesen Podcast jetzt zu dem Thema passenderweise. Aber wenn ich mir das mal ansehe, zum Beispiel die Rendite der zweijährigen Anleihen, in den letzten 2 Jahren stand die wo? Bei 0,1, 0,2%. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Wir hatten keine Zinsen. Jetzt haben wir aggressiv steigende Zinsen und der Bondmarkt ist völlig durch die Decke gegangen. Also die Preise, wie du ja schon gesagt hast, sind komplett weggebrochen und die Renditen steigen massiv in die Höhe. Wir hatten kürzlich jetzt erst die Rendite der Zweijährigen bei rund 4,3%. Das muss ich mir überlegen. Anfang des Jahres 0,2, jetzt 4,3. Das sind massive Sprünge, die wir da letztendlich sehen und eben ausgelöst mit der Erwartung, dass wir eben diese Inflationsproblematik haben, dass die Zinsen weiter steigen werden. Und das zeigt sich eben ganz besonders eben derzeit an den Bondmärkten.
Und das macht ja auch was mit den Erwartungen der Investoren. Wenn wir über die Leitzinsanhebung reden, reden wir ja auch immer über das Peak Target, also bis wohin werden die Leitzinsen angehoben. In den vergangenen Wochen lagen wir da bei 4,75 an die 5%. Inzwischen, zumindest seit dieser Woche, sind wir da etwas zurückgelaufen. Also die Investoren scheinen ja schon zu glauben, dass sich die Notenbank möglicherweise doch davon eben beeindrucken lässt. Wie ist so deine Einschätzung dazu?
Also ich glaube nicht, dass sich die Notenbank zumindest in diesem Jahr noch davon beeindrucken lässt. Also das ist, glaube ich, eher ein bisschen wishful thinking. Also gut, wir hatten ja zum Beispiel die australische Notenbank, die hat jetzt den Zins nicht ganz so stark erhöht, wie das erwartet worden ist. Da wurde als erstes Indiz gewertet, dass vielleicht die Geldhüter da jetzt doch etwas gegenlenken. Aber ich habe das Gefühl, bei der amerikanischen Notenbank, die sind für den Moment erstmal auf Autopilot geschaltet, sprich nächste Sitzung nach jetzigem Stand nochmal eine Erhöhung um 75 Basispunkte, kurz vor Weihnachten nochmal eine Erhöhung um 50 Basispunkte. Also ich denke, das ist nach wie vor ein recht realistisches Szenario. Das heißt nicht, dass ich das richtig und gut finde, aber ich glaube, wie gesagt, dass die Notenbank da eben auf Autopilot geschaltet hat.
Auch wenn das natürlich weiterhin schwierige Zeiten bedeutet, gerade die Notenbank in Großbritannien hat ja jetzt auch schwierige Tage hinter sich, aber da werden wir später noch mit unserer Finanzkorrespondentin Heike Buchstadt drüber reden. Jetzt erstmal für diesen Moment. Vielen Dank, lieber Jens, und wir starten in den Deep Dive und die spannende Frage, ob der Ausverkauf an den Bondmärkten tatsächlich schlimmer ist als der bis dato schlimmste Ausverkauf im Jahr 1994. Dieses Lied dürften die meisten von Ihnen kennen. Es ist Winter, genauer gesagt Februar im Jahr 1994 und The Power of Love von Celine Dion steht an der Spitze der amerikanischen Billboard-Charts. Im Weißen Haus sitzt derweil Bill Clinton. Es ist sein zweites Amtsjahr als US-Präsident, während Alan Greenspan, der damalige US-Notenbankchef, kurz davor steht, die Märkte in die Krise zu stürzen. Genau in diesem Monat, nämlich im Februar 1994, beginnt die Fed mit einer Reihe von Zinserhöhungen, die so hoch waren, dass es ganze 28 Jahre dauern sollte, bis es erneut zu einer so drastischen Anhebung kommen sollte. Ähnlich wie heute stürzten die Kurse der Anleihen auch damals Richtung Boden. Doch anders als heute hatte es einen ähnlich großen Absturz bis dato noch nie gegeben. Die Zeitschrift Fortune bezeichnete das Ereignis sogar als, Zitat, »The Great Bond Massacre«.
The coming bond meltdown, just like 1994. Hoo-hoo-hoo! Bond meltdown? What? What?
Seit einigen Wochen fragt sich die Wall Street deshalb, ob wir möglicherweise vor einem ähnlich großen Massaker stehen. Wir wollten deshalb wissen, welche Lehre, welches Fazit können wir aus den Verwerfungen in den 90er Jahren ziehen und was an den Märkten ist heute möglicherweise anders als damals. Im Jahr 1994 befand sich die amerikanische Wirtschaft in einer eigenwilligen Lage. Der Arbeitsmarkt war seit den 80er Jahren rückläufig und die Arbeitslosigkeit lag weit über 6%. Während sich die Realwirtschaft im Stillstand befand, hatten die Finanzmärkte seltsamerweise Hochkonjunktur. Bill Clinton machte allerdings keine Anstalten, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Er glaubte an die Strategie von Ronald Reagan, der die, Zitat, Bestie aushungern wollte. Mit anderen Worten, er wollte die Staatsausgaben so sehr kürzen, um endlich einen Haushaltsüberschuss zu erzielen. 4 Jahre später, es ist 1998, sollte Clintons Wunsch in Erfüllung gehen.
It is a land tonight at midnight. America puts an end to three decades of deficits and launches a new era of balanced budgets and surpluses. While the numbers will not be official until the end of the month, we expect the 1998 surplus to be about $70 billion.
Alan Greenspan wiederum, der damalige US-Notenbankchef, hatte seinen eigenen Plan. Als Bill Clinton an die Macht kam, das war 1993, lag der Leitzins der amerikanischen Notenbank bereits 17 Monate lang unverändert bei 3%. Seit mehr als 6 Jahren war der Zinssatz sogar gar nicht mehr erhöht worden. Greenspan war allerdings besorgt über die zunehmende Inflation in den USA, auch wenn die damals gerade mal bei 3% und damit nur leicht über dem angestrebten Inflationsziel von 2% lag. Damit reden wir von einer Inflationsrate, die weit weg ist von der aktuellen 8%-Marke. Greenspan und sein Offenmarktausschuss beschlossen daraufhin, präventiv zu handeln. Zwischen Februar 94 und April 95 erhöhte die Fed den Zinssatz ganze 7-mal und verdoppelte ihn damit auf fast 6%. Auch wenn die Zinserhöhung vergleichsweise harmlos war, zumindest im Vergleich zu dem, was der Fed-Vorsitzende Paul Volcker 15 Jahre zuvor durch den berühmten Volcker-Schock ins Rollen brachte, als der Leitzins zeitweise bei über 20% lag und einen Rattenschwanz an massiver Arbeitslosigkeit, Firmenpleiten und einem Wirtschaftseinbruch zur Folge hatte, kämpften die Anleihemärkte durchaus massiv mit der neuen Realität.
On Feb 4th, 1994, the Feds raised interest rates, taking the market by surprise. What was particularly striking about the rate rises in 94 was the speed of their implementation. The US experienced a rate rise of 300 basis points, going from a modest 3% up to 6% in that cycle.
Bis November wurde dem Markt für festverzinsliche Wertpapiere so über $1 Billion entzogen. Die Anleiherenditen schossen in die Höhe und die Kurse fielen in den Keller, was deshalb passiert, weil diese beiden Faktoren, anders als bei Aktien, in einem umgekehrten Verhältnis zueinander stehen. In dieser Zeit wurden Staatsanleihen und Unternehmensanleihen jeweils in dreistelliger Millionenhöhe vernichtet. Dieser Ausverkauf war allerdings nicht nur auf die USA beschränkt. Das viel zitierte Massaker griff auf die Anleihemärkte in der ganzen Welt über und vernichtete insgesamt $1.5 Billion.
Japan was building the most competitive cars. They were at the forefront of a booming computer industry. Their companies were becoming international brand names. It was the place to visit as a tourist. And then, in the early 90s, it all just stopped.
Das Ausmaß des Zusammenbruchs war so gewaltig, dass selbst Experten ehrfürchtig wurden. James Carville zum Beispiel, der einstige Politikberater von Bill Clinton, der bei seiner Wiedergeburt am liebsten als Bondmark zurück auf die Welt gekehrt wäre, weil man damit jeden einschüchtern könne.
I used to think that if there was reincarnation, I wanted to come back as the president or the pope or as a 400 baseball hitter. But now I would like to come back as the bond market. You can intimidate everybody.
Dabei ist es eigentlich nur logisch und historisch gesehen auch nicht neu, dass Anleger ihre langfristigen Anleihen verkaufen, sobald der Leitzins steigt. Denn immer dann, wenn die Zinsen in die Höhe klettern, bringen bestehende Anleihen mit niedrigeren Zinsen eben auch weitaus weniger Rendite ein. Die Reaktion der Anleiheinvestoren im Jahr 1994 war allerdings weitaus dramatischer. Das Ausmaß, in dem der Verkauf von lang- und kurzfristigen Anleihen stattgefunden hat, hat es bis dahin noch nie gegeben und der Schock kam völlig unerwartet. Warum das der Fall war, dazu gibt es bis heute mehrere Theorien. Sie alle drehen sich hauptsächlich darum, dass die Märkte die Zinserhöhungen als Vorwegnahme von Inflationsrisiken oder Einschnitten in der Politik bewertet hatten. Die Anleger wollten also aussteigen, bevor sich die Konjunktur zum Schlechten wenden würde. Trotz großer Sorgen und anders als befürchtet, gab es am Ende allerdings dann doch keinen wirtschaftlichen Abschwung. Anleihen und Aktien erholten sich über die Jahre. Mit anderen Worten, Greenspan gelang mit seiner Geldpolitik eine sanfte Landung. Heute ist die Situation jedoch eine ganz andere. Um das zu verstehen, hat mein Kollege Teddy Ostrow bei Doug Henwood angerufen, einem Finanzjournalisten, der die Entwicklungen an den Anleihemärkten ganz genau unter die Lupe nimmt. Was gerade passiere, sagt er, sei allein schon deshalb bemerkenswert, weil der Leitzins ein ganzes Jahrzehnt lang beinahe null gelegen hätte. Gleichzeitig habe die Fed Billionen Dollar in das Finanzsystem gepumpt. So locker und spendabel sei die Notenbank noch nie in der Geschichte der USA gewesen.
What's going on now is very remarkable to watch because we've had a decade or so of close to zero interest rates, combined with the Federal Reserve pumping trillions of dollars into the financial system. There's no precedent for that, really, sort of extended kind of policy indulgence going on for a decade.
Henwood betont also, dass die Geldpolitik der Fed im letzten Jahrzehnt beispiellos gewesen sei. Nicht nur die Null- oder Nahe-Nullzinsen nach der großen Rezession und der Corona-Krise, sondern in beiden Fällen vor allem die enormen Investitionen in Staatsanleihen.
They pioneered it in coming out of the Great Recession 2009-2010, when the Fed really first started buying treasury bonds aggressively. But this kind of really, really long period of 0% or close to 0% interest rates is just unprecedented.
Allein im März 2020, in gerade mal 2 Wochen, kaufte die Notenbank 5% des gesamten Bestands an US Treasuries. Für den Finanzsektor, der durch Corona arg in Mitleidenschaft gezogen wurde, war diese Geldspritze ein enormer Segen. Die Anleiheinvestoren waren dementsprechend im siebten Himmel.
Fed plans 107 billion dollars worth of purchases in a single day. That breaks down into $75 billion of treasuries and $32 billion of mortgages. That's a market that the Fed has been struggling to get under control. There are severe strains in the mortgage market.
Über einen geraumen Zeitraum also hätten sich die Märkte an sehr niedrige Zinssätze und den Kauf von Staatsanleihen durch die Notenbank gewöhnt. Nun aber sei alles anders und es sei sehr schwer für Anleger, sich an diese neue Realität zu gewöhnen.
So the markets had become used to very, very, very low interest rates plus constant treasury purchases by the Federal Reserve. And now that's all suddenly gone to reverse. They're raising interest rates and selling some of their treasury bond stock. And it's just really, really hard, I think, for the markets to adjust this.
Aber der Rückzug der Fed ist nicht das Einzige, was den Bondmärkten so derart zusetzt. Auch geopolitische Veränderungen drücken auf die Nachfrage. So hatte das US-Finanzministerium früher etwa einen Großteil der Anleihen an ausländische Investoren verkauft. Aber weder Russland noch China kämen mittlerweile als Käufer in Frage und selbst Japan ziehe sich immer mehr aus den Investitionen zurück.
The U.S. Treasury used to sell a lot of bonds to foreigners, and that's no longer the case. Chinese are lightening up. The Russians have gotten completely out of the U.S. Treasury market. Japan isn't buying so many U.S. Treasuries. So the ready supply of foreign buyers, rather, just doesn't exist anymore.
Ohne ausländische Käufer also und angesichts der Tatsache, dass die Fed den Gürtel enger schnallen muss, wird es immer schwieriger, geeignete Käufer für amerikanische Anleihen zu finden. Die Konsequenzen dessen sind hoch und längst in der Wirtschaft, vor allem auf dem Immobilienmarkt, angekommen.
The rapid rise in mortgage rates looks to be really taking the wind out of the sails of the housing market. The Case-Shiller index, which is probably the best measure of house prices across the country, had its first monthly decline in over 10 years in July. So that housing surge is coming undone. That's going to have negative effects on the real economy. And then, you know, the combination of weaker financial markets plus all this talk of imminent recession will cause people to spend less.
Steigende Zinsen, so sagt er, würden nicht nur den Immobilienmarkt ins Wanken bringen. Die Kombination aus schwächeren Finanzmärkten und dem Gerede über eine bevorstehende Rezession würde auch die Menschen auf kurz oder lang dazu bringen, deutlich weniger Geld auszugeben. Die Effekte seien deshalb schon jetzt deutlich stärker zu spüren als 1994. Der strategische Umschwung der Notenbank und die anhaltende Inflation könnten die Konjunktur überfordern. Eine weiche Landung, also wie von Greenspan damals, sei nach Ansicht von Henwood ausgeschlossen. Doch statt Alarm zu schlagen, zeigt sich der Experte vergleichsweise ruhig. Wirtschaftliche Abschwünge seien schon immer Teil der Geschichte gewesen und mit Ausnahme der Corona-Krise sei die letzte Rezession bereits über 10 Jahre her.
Rising unemployment and recessions are just an endless feature of capitalist history. It's not like it's such an extraordinary event it's impossible to have a capitalism with no business cycle. I guess we haven't had a bad recession in over 10 years. So I guess we're going to see what it's like for those who've forgotten them.
Doch auch der Effekt auf den Rest der Welt ist nicht zu verachten. Mit unserer Finanzexpertin Heike Buchter werden wir deshalb zum Schluss nochmal einen Blick rüber nach Großbritannien werfen und auf die großen Konsequenzen dieses amerikanischen Bondmarktmassakers. Ja, Heike, jetzt haben wir ja sehr viel über die Geschehnisse von damals vor knapp 30 Jahren geredet und natürlich die möglichen Implikationen oder besser gesagt die Learnings, die wir daraus quasi auch für die aktuelle Krise ziehen können. Jetzt hast du dich ja auch in den vergangenen Tagen sehr viel mit den Anleihemärkten beschäftigt. Was ist denn dein Take on it, um es mal so zu formulieren? Warum sind denn all diese eingestaubten historischen Vergleiche für uns auch heute noch interessant?
Es geht hier natürlich um mehr als nur die USA und es geht auch um mehr als ferne Geschichte. Bill Clinton sagt ja vielen Leuten kaum noch etwas. Aber wenn wir uns den Bondmarkt angucken, den Anleihemarkt, dann hängt eben von einem funktionierenden Anleihemarkt mehr oder minder ab, ob auch die Finanzmärkte reibungslos funktionieren können. Und auf Anleihen basieren natürlich auch unsere langfristigen Anlagen und auf die wiederum müssen eben Versicherungen setzen zum Beispiel. Und es müssen eben auch Pensionskassen auf Anleihen setzen. Und wenn wir ein Schlachtfest, sagen wir mal, bei den Anleihen sehen, ein Massaker bei den Anleihen sehen, dann trifft das ausgerechnet eben die Branche, die jetzt eben durch die niedrigen Zinsen schon die letzten Jahre eben sehr gelitten hat. Also das ist schon, sage ich mal, schwerwiegend, was wir hier sehen. Das ist ein Erdbeben, was Risse in das Fundament eben auch unserer Altersvorsorge zum Beispiel reißen kann.
Naja, und diese Verwerfungen, die sehen wir ja quasi nicht nur an den US-Märkten, sondern noch dramatischer eigentlich in Großbritannien. Dort hat ja die Bank of England interveniert. Da wollte man eben mit dem Kauf längerfristiger Anleihen, Zitat, wieder geordnete Marktbedingungen herstellen. Vielleicht kannst du uns nochmal die Zusammenhänge zwischen Großbritannien und der Wall Street erklären. Warum genau schlägt das auch hier so große Wellen und vor allen Dingen, lass uns das so ein bisschen aufdröseln. Also ich glaube, wir müssen da mal von vorne anfangen, also mit der politischen Seite dieser ganzen Geschichte. Liz Truss ist ja jetzt neu an der Regierung, will die Wirtschaft eben dort neu aufstellen. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, was genau sie vorhat und vor allen Dingen, wie das am Ende eben mit den Bondmärkten zusammenhängt.
Ja, Sabrina, was sie vorhatte, muss man sagen, weil Frau Truss hat inzwischen irgendwie einsehen müssen, dass sie gegen die Finanzmärkte nicht ankommt. Aber einfach mal zu dem Urknall sozusagen zurück. Der Urknall war, wie so vieles, eine Idee, die Frau Truss und ihr Finanzminister eben sehr gut fanden. Deren Absicht war es, durch ein sehr großzügiges Milliardensteuerpaket, also Steuersenkungspaket, dem Land sozusagen eine Spritze in den Arm, eine Aufbauspritze in den Arm zu geben, indem man eben wohlhabende Unternehmen steuerlich entlastet, so die altbemühte Litanei, dann würde quasi Wachstum kommen und mit Wachstum würde es allen Briten wieder gut gehen. Das war das Versprechen. Wie auch immer das jetzt langfristig gelaufen wäre, ganz kurzfristig hat Frau Truss damit erstmal die Finanzmärkte und zwar weltweit kräftig ins Schaukeln gebracht. Und das liegt unter anderem eben daran, dass in dem Moment, wo sie das verkündet hat, dass sie plant, eben diese Steuersenkung durchzuführen, ist natürlich jedem klar, das sind Steuerausfälle in dieser Höhe, denn das wird wahrscheinlich erstmal nicht durch Einsparungen an der Stelle wieder reingeholt. Das heißt, die Marktteilnehmer haben sich halt ausgerechnet, naja gut, also wenn sie das jetzt praktisch auf diese Steuereinnahmen verzichtet, auf ihrem Haushalt, dann entsteht ein viel höheres Defizit. Und damit ist klar, Großbritannien wird sich noch mehr Geld am Kapitalmarkt leihen. Und da brauchen die Marktteilnehmer nicht lange. Also da brauchen die keine 3 Tage oder Wochen dafür, um sich das durchzukalkulieren, sondern das war quasi, ja, die haben sich die Vorschläge durchgeguckt. Und das einzige Glück, was London noch hatte, ist, da lag noch, glaube ich, ein Wochenende dazwischen, aber dann ging es richtig los. Weil in dem Moment, wo klar ist, dass da mehr Staatsanleihen, britische Staatsanleihen, die man Gilt übrigens nennt, auf den Markt fließen würden, war auch klar, dass das natürlich höhere Zinsen bedeutet. Ne? Weil also du musst natürlich die Leute auch dazu kriegen, eben diese Papiere zu zeichnen. Und ja, also je mehr Papiere ausgegeben werden, desto höhere Zinsen wird es geben. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass die Preise, die Kurse für die Gilts rasant gleichzeitig in den Keller gegangen sind, weil wir ja, wie wir im Deep Dive gehört haben, ist ja immer diese Gegenbewegung, ne? Also du hast steigende Renditen, dann hast du fallende Preise, fallende Kurse. Ja, und das war quasi, dieses war der erste Streich, würde ich mal sagen.
Ja, und der zweite, das waren die Pensionskassen jetzt, ne?
Ja, und dann hatte das wie, und das ist schon, glaube ich, das Echo gewesen, was viele hier gesehen haben, was das Echo von Lehman Brothers. Weil das Problem ist immer so, auf Umwegen hat diese Gilt-Geschichte die Pensionskassen getroffen. Und zwar, und jetzt wird's richtig technisch, aber interessant. Und wir haben es wieder mit den alten Bekannten, mit den drei Buchstaben zu tun. Es gibt so etwas, das nennt sich LDI. Und das ist Liability Driven Investment. Das klingt sehr harmlos, es klingt nett. Und dahinter verbirgt sich, ja, jetzt, wenn ich jetzt böse wäre und die Verfechter dieses Instruments werden mich da schelten. Aber wenn ich böse wäre, würde ich sagen, es ist so ein bisschen so Kosmetik für Pensionsfonds. Ne? Also Pensionsfonds, muss man wissen, haben das Problem, dass sie hier eben sehr langfristig anlegen müssen. Sie müssen dafür sorgen, dass was sie anlegen, muss eben ausreichen von der Rendite her, dass sie eben langfristig auf Jahrzehnte praktisch ihre ganzen Ruheständler bedienen können. So. Und das ist aber bei den Schwankungen am Bondmarkt nicht immer darstellbar. Und ich sage mir bewusst darstellbar, weil es ist nicht gesagt, dass sie zu wenig Rendite haben und zu wenig richtige Anlagen in ihren Portfolios. Das sieht manchmal so aus. Und das ist nicht gesagt, dass es dann auch so ist in 10 Jahren. Dann ist ja schon noch eine Weile Zeit, um was reinzuholen. Ich meine, auf der Welle reiten natürlich viele Pensionsfonds, dass sie immer sagen, ja, ist ja noch genug Zeit, wir holen das wieder rein. Es ist aber auch so, dass es Aufsicht gibt. Auch in diesem Bereich gibt es Aufsicht. Und die Aufseher gucken auf sowas drauf und sagen dann manchmal, wenn es ganz besonders böse aussieht, also wenn die Deckung zumindest auf dem Papier dieser langfristigen Zahlungsverpflichtungen auf dem Papier zumindest so aussieht, als ob es nicht ausreichen würde, dann kann es sein, Sabrina, dass ganz unangenehme Anrufe vom Aufseher kommen und das irgendwann dazu führt, dass diese Pensionskasse ihren Sponsor anrufen muss. Also im meisten Sinne dann eben das Unternehmen, was diesen Pensionsfonds für seine Mitarbeiter und seine ehemaligen Mitarbeiter eingerichtet hat. Und jetzt kommt das, was natürlich niemand wirklich will, weder die Pensionskasse noch das Unternehmen, dass das Unternehmen dann zur Kasse gebeten wird. Dass man einfach nochmal Geld in diesen Pensionsfonds geben muss, damit diese Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Aufseher ausgewiesen werden können. Das will man natürlich vermeiden, weil, also wenn ich jetzt Pensionskassenwart bin und ich muss das machen, muss da anrufen und sagen, liebe Aktionäre, liebe Eigentümer, es ist uns leider nicht gelungen, das so zu verwalten, dass ihr jetzt da nicht mehr Geld reinschießen müsst. Ihr müsst jetzt von euren Gewinnen abgeben oder eure Verluste müssen noch höher ausfallen, weil wir brauchen das Geld, wenn wir das eben gegenüber den Aufsehern zeigen müssen. Dann hast du deinen Job nicht sehr lange, weil dann hast du ihn nicht richtig gut gemacht. Und jetzt, Sabrina, kommen aus dem Unterholz unsere Freunde von der Wall Street und sagen, hey, das ist ein Problem, das können wir für dich im Handumdrehen lösen. Es braucht ein bisschen Finanzmagie und jetzt kommen die Derivate, die wir ja irgendwie schon kennen. Warren Buffett hat sie ja mal bekannterweise als Waffen der finanziellen Massenvernichtung irgendwie gescholten. Ich bin nicht ganz so kritisch, aber klar, mit Derivaten kannst du einiges machen.
Und vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Derivate sind am Ende...
Ja, genau. Also das sind eben Finanzinstrumente, wo du über vor allen Dingen Schulden, über Kredite kannst du Dinge so darstellen oder so konstruieren, dass gegenseitige Verpflichtungen entstehen, die zumindest in deinen Büchern dann so aussehen, im Fall dieser Pensionskassen jetzt etwa, als ob deine Bücher genau so aussehen, wie es die Aufsicht gerne will. Dass du quasi über diese Derivate, über Zinsderivate und Ähnliches, dass du das so konstruierst, dass am Ende des Tages, wenn du deine Bücher zeigst, dass es wirklich bis hier die nächsten Jahrzehnte praktisch alles ganz smooth, alles ganz sauber irgendwie verläuft. Zumindest auf dem Papier, sage ich mal. Jetzt ist es aber so, für diese Produkte, damit die funktionieren, es gibt ja immer so ein bisschen einen kleinen Pferdefuß, da musst du Schulden aufnehmen. Also musst ein Kredithebel eingehen. Und soweit ich das gesehen hatte, also laut manchen Angaben, sind gehebelt, an diesen Hebelprodukten waren insgesamt 1,5 Billionen Vermögenswerte der Pensionen beteiligt. Und wenn man sich überlegt, Großbritannien hat nicht mal ganz 3 Billionen an Wirtschaftsleistung im Jahr. Und wenn du dir das vorstellst als Hebel über so ein Produkt, von dem bis vorgestern irgendwie kein Mensch was wusste, also außerhalb der Wall Street, das ist schon stark. Und da hat natürlich, als man das gesehen hat, dass diese Produkte aus der Kurve fallen durch diesen Einbruch am Anleihemarkt, da hat es natürlich ganz viele Leute richtig, richtig erschüttert. Also da haben ganz viele Leute das Zittern bekommen. Weil das Problem war nämlich, dass die Gilts im Preis eben so stark gefallen sind durch die Regierungssteuergeschichte. Und zwar eines der Probleme ist, wenn du solche Instrumente baust, Sabrina, und das war damals bei Lehman ähnlich, wenn du solche Instrumente baust, machst du natürlich Modellrechnungen, was dein Risiko ist. Und soweit ich gesehen habe, haben die einfach die Annahme getroffen, dass die Renditen niemals in so kurzer Zeit so schnell steigen werden, wie sie dann halt gestiegen sind. Und es ist halt immer so im Leben, so lange hat es noch nie gegeben, bis es gegeben hat.
Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Genau, du hast es sehr gut zusammengefasst. Und das war damals halt, ich erinnere mich noch, vor Lehman Brothers hieß es immer, es gibt keine Immobilienkrise hier in den USA, die US-weit wäre, bis sie es dann gegeben hat.
Ja.
Und die Modelle, die man damals hatte, die haben das nicht vorgesehen. Und weil die das nicht vorgesehen haben, hat das alles nicht mehr richtig funktioniert. Und ähnlich war das bei diesen LDIs. Also die haben natürlich schon ausgerechnet, was passiert denn, wenn jetzt die Rendite, die Zinsen eben steigen und die Preise verfallen. Was passiert denn dann? Aber die haben natürlich nicht mit so einer heftigen Reaktion gerechnet, die sowas auslösen konnte. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass die Pensionsfonds Anrufe bekommen haben, weil sie ja diese Kredithebel eingegangen sind. Und dann hatten sie sogenannte Margin Calls. Das heißt, man hat sie angerufen und gesagt, ihr müsst nachschießen, ihr müsst Sicherheiten hinterlegen, ihr müsst uns Geld geben. Die Leute, mit denen sie da diese LDI-Transaktionen abgeschlossen hat. Ihr müsst uns jetzt Geld schicken, weil ihr müsst Pfänder hinterlegen, ihr müsst Sicherheiten hinterlegen und das Risiko ist eben jetzt größer und deswegen müsst ihr eben einfach danach nachliefern. Und ja, wenn du Geld brauchst, ganz schnell, was wirfst du auf den Markt? Dann das, was du am besten und am schnellsten und am liquidesten verkaufen kannst. Und das sind nun mal Anleihen, Staatsanleihen. In dem Fall Gilts, weil das hatten die Pensionsfonds eben jede Menge. Aber in dem Moment, wo sie die auf den Markt geworfen haben, um die zu Geld zu machen, ist natürlich was passiert. Durch diese Wippe, über die wir schon gesprochen haben, ist die Rendite noch höher ausgefallen. Die haben sich praktisch in eine eigene Todesspirale irgendwie verfangen. Und die Bank of England, also ich meine, ich war nicht dabei, aber die haben sich das angeguckt und ich meine, denen muss irgendwie, denen muss es das kalte Grausen irgendwie gekommen sein bei der Vorstellung, dass das jetzt wirklich sich immer weiter, ne, so lange, bis ihre Pensionsfonds aus der Kurve fliegen. Das kann keiner wollen.
Du hast es ja auch eben schon angesprochen mit dem Lehman-Effekt, möglicherweise. Also die Zeichen sind auf jeden Fall da. Ob es wirklich so kommt, wird man dann sehen. Aber es gab ja in den letzten Tagen noch ein anderes Event, auf das wir vielleicht kurz zum Schluss noch eingehen sollten, nämlich das, was in der Schweiz passiert ist mit der Credit Suisse. Könnte ähnliche Effekte haben. Wie siehst du denn die möglichen Konsequenzen? Siehst du das? Also siehst du wirklich einen Lehman-Effekt hier heraufziehen oder ist das möglicherweise übertrieben?
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Aber das Risiko ist immer da. Das haben wir jetzt ja bei diesen Pensionsfonds irgendwie. Ich glaube, das war sehr technisch und es ist manchmal schwierig nachzuvollziehen. Aber es lohnt sich manchmal, weil es sind diese Kettenreaktionen, die man vorher nicht absehen kann. Ein bekanntes Risiko ist für die Wall Street kein Problem, weil dafür gibt es Möglichkeiten, dagegen kannst du dich absichern. Wenn du weißt, was es sein kann, kannst du dagegen ein Instrument kaufen, du kannst dich mit anderen Leuten absichern, die das Risiko übernehmen und so weiter und so weiter. Das ist ein bekanntes Risiko, ist kein Problem. Aber wie es, wie ich glaube, es war Rumsfeld, der gesagt hat, die unknown unknowns, ja, also die unbekannten Größen, die wir überhaupt noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen, ja, das ist das Problem. Wenn du nicht weißt, welche Verwicklungen es geben kann, und das war bei Lehman eben das ganz große Problem, dass man das nicht gesehen hat, welche Effekte das haben kann. Und die Angst, glaube ich, die den Markt jetzt, um zurückzukommen auf die Credit Suisse und deine Frage, die Angst, die jetzt am Markt eben umging, war, dass es da möglicherweise ebenfalls Fäden gibt oder Verwicklungen gibt, die bei einem, sage ich mal, weiteren Unfall dieser großen, einstmals renommierten Schweizer Bank, wenn der was passieren würde, was würde dann passieren? Ja, es geht ja immer bei solchen Ängsten, solchen systemischen Ängsten, geht es nicht so sehr um das einzelne Institut, sondern da geht es darum, wem schulden die was und wer hat dann danach noch andere Lücken? Also welche Lücke reißt eine Bank, die untergeht? Weil man bei Lehman Brothers, und daher kommt eben dieser Begriff dauernd hoch, weil man einfach an diesem Montag, erinnere ich mich noch, da waren wir hier, das ist nicht weit von hier, ist der Bankruptcy Court, selbst an diesem Montag hatte man noch keine Ahnung, welche in den nächsten Tagen danach sind dann ja erst die ganzen Verwerfungen und die ganzen Kettenreaktionen losgegangen. Zu dem Zeitpunkt an dem Montag hatte man gedacht, na gut, that's the end of it. Ja, aber es war der Anfang vom Ende von vielen Dingen. Und das ist, glaube ich, das, was die Marktteilnehmer so wahnsinnig nervös macht. Und du hast jetzt halt jeden Tag fast neue Einschläge. Und das macht Jens und ich reden halt schon darüber, dass wir uns oft erinnern, dass es solche Sachen waren. Hier mal was, da mal was. Und irgendwann kam die große Welle.
Hoffen wir mal das Beste. Schauen wir uns weiterhin an. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Lieben Dank dir, Heike, für die technische, aber sehr spannende Einordnung dieses Themas. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Inside Wall Street.